durch die Denazifizierung ist viel Unglück und viel Unheil angerichtet worden. Die wirklich Schuldigen an den Verbrechen, die in der nationalsozialistischen Zeit und im Kriege begangen worden sind, sollen mit aller Strenge bestraft werden. Aber im Übrigen dürften wir nicht mehr zwei Klassen von Menschen in Deutschland unterscheiden. Nicht zwei Klassen, die politisch einwandfreien und die nicht einwandfreien. Diese Unterscheidung muss baldigst verschwinden. Der Krieg und auch die während der Nachkriegszeit haben eine so harte Prüfung für viele gebracht. Und solche Versuchungen, dass man für manche Verfehlungen und Vergehen menschliches Verständnis aufbringen muss. Es wird daher die Frage einer Amnestie von der Bundesregierung geprüft werden. Und es wird weiter die Frage geprüft werden, auch bei den Hohen Kommissaren, dahin vorstellig zu werden, dass entsprechend für von alliierten Militärgerichten verhängte Strafen Amnestie gewährt wird. Wenn die Bundesregierung so entschlossen ist, dort, wo es ihr vertretbar erscheint, Vergangenes vergangen sein zu lassen, in der Überzeugung, dass viele für subjektiv nicht schwerwiegende Schuld gebüßt haben, so ist sie andererseits doch unbedingt entschlossen, aus der Vergangenheit die nötigen Lehren zu ziehen, gegenüber allen denjenigen, die an der Existenz unseres Staates rütteln. Mögen sie nun zum Rechtsradikalismus oder zum Linksradikalismus zu rechnen sein. Auch sie sind ja gar nicht so radikal. Die Befürchtungen, meine Damen und Herren, die namentlich in der ausländischen Presse laut geworden sind, über rechtsradikale Umtriebe in Deutschland, sind ganz bestimmt weit übertrieben. Ich bedauere außerordentlich, dass durch Berichte deutscher und ausländischer Zeitungen Persönlichkeiten eine Bedeutung beigelegt worden ist, dadurch, dass man ihre ungezogenen Reden verbreitete, eine Bedeutung beigelegt worden ist, die sie in Deutschland niemals gehabt haben. Aber, meine Damen und Herren, ich betone nochmals, wenn wir auch glauben, dass diese Berichte übertrieben sind, wir sind uns völlig einig darüber, dass wir dem Auftreten rechts- und linksradikaler, den Staat gefährdender Bestrebungen, unsere vollste Aufmerksamkeit widmen müssen. Und ich wiederhole nochmals, wir werden nötigenfalls von den Rechten, die die Gesetze uns entgeben, entschlossen Gebrauch machen. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, ein Wort zu hier und da anscheinend hervorgetretenen antisemitischen Bestrebungen sagen. Wir verurteilen diese Bestrebungen auf das Schärfste. Und wir halten es für unwürdig und für an sich unglaublich, dass nach all dem, was sich in nationalsozialistischer Zeit begeben hat, noch Leute in Deutschland sein sollten, die Juden deswegen verfolgen oder verachten, weil sie Juden sind. Ich komme, meine Damen und Herren, zu einem besonders ernsten und wichtigen Kapitel. Deutschland wird nunmehr durch seine staatliche Neugestaltung in die Lage versetzt, der Frage der deutschen Kriegsgefangenen und Verschleppten mit größerer Stärke sich anzunehmen als bisher. In Russland werden noch Millionen von Kriegsgefangenen zurückgehalten. Wir wissen nicht, wohin die 1,5 bis 2 Millionen deutscher Kriegsgefangenen gekommen sind, die aus den russischen Heeres gekommen sind, die aus den russischen Heeresberichten über die jetzt von Russland angegebene Zahl der Kriegsgefangenen hinaus errechnet werden konnten. Das Gleiche gilt in ähnlicher Weise für Jugoslawien. Das Geschick dieser Millionen Deutscher, die jetzt schon seit Jahren das Los, das bittere Los der Gefangenschaft getragen haben, ist so schwer, das Leid ihrer Angehörigen in Deutschland so groß, dass alle Völker mithelfen müssen, diese Gefangenen und Verschleppten endlich ihrer Heimat und ihrer Familie zurückzugeben.
Was erreicht man durch verlorene Hetze? Wen meinen Sie damit, Herr Abgeordneter Renner?
Die deutsche Parteien, die diese Hetze betreiben.
Ich rufe Sie zur Ordnung. Während dieser Erklärung des Herrn Bundeskanzlers derartige Bemerkungen zu machen, stört die Würde des Hauses. Bitte, Herr Bundeskanzler, fahren Sie fort.
Meine Damen und Herren, es ist mir eine Liebepflicht, für die weitreichende Hilfe, die unseren Kriegsgefangenen zuteil geworden ist, zu danken. In erster Linie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in Genf, das unseren deutschen Kriegsgefangenen unendlich viel Gutes getan hat. Wir danken auch dem Vatikan und dem gegenwärtigen Papst, der nach dem Kriege der Erste war, der den Ruf nach baldiger Entlassung der deutschen Kriegsgefangenen erhob. Und der das Schicksal der deutschen Gefangenen durch großzügige Schenkungen und Gaben, zu denen er die Welt veranlasste, zu mildern versuchte. Der Arbeit der Ökumene in Genf danken wir in gleicher Weise von ganzem Herzen. Sie hat insbesondere in der angelsächsischen Welt die Kräfte der Liebe evangelischen Glaubens mobilisiert. Ich hebe auch hervor die internationale Organisation der christlichen Vereinigung junger Männer, die durch ihren hervorragenden Gefangenendienst unseren Brüdern in allen Ländern große Hilfe gewährt hat. Auch dem Evangelischen Hilfswerk unter der Führung von Dr. Gessenmeier und der Caritas Kriegsgefangenenhilfe unter der Leitung des verstorbenen Prälat Kreuz danken wir herzlich. Die Arbeit der Bundesregierung wird weiter den etwa 200.000 Deutschen gelten müssen, die in dem ehemaligen Ostpreußen und Schlesien sowie in der Tschechoslowakei sich befinden, die als Pfarrarbeiter oder als politisch mehr oder minder Belastete zurückgehalten werden. Darunter befinden sich viele Frauen, die in der ersten schockwirkenden Niederlage und in der Hoffnung auf Rückkehr ihrer noch in Gefangenschaft befindlichen Männer für Polen optiert haben, deren Männer aber in der Zwischenzeit nach Westdeutschland entlassen worden sind. Das Internationale Rote Kreuz hatte es übernommen, mit den Westalliierten einerseits und mit Warschau und Prag andererseits über die Umsiedlung dieser bedeutenden Restbevölkerung zu verhandeln. Die Verhandlungen sind später überraschend soviel den deutschen Stellen bekannt geworden ist, durch die britische Militärregierung abgebrochen worden. Mit der damals gegebenen Begründung, man müsse erst die Bundesregierung abwarten. Die Bundesregierung wird sich auch bemühen müssen um die 300.000 freien Arbeiter, die um aus der Kriegsgefangenschaft herauszukommen, in Frankreich, Belgien und England Verträge als freie Arbeiter geschlossen haben. Endlich werden wir die Forderung erheben müssen, dass gegen diejenigen Deutschen, die in den alliierten Ländern wegen behaupteter Kriegsverbrechen zurückgehalten werden, die Gerichtsverhandlungen unter Wahrung aller rechtlichen Formen schnell zu Ende geführt werden. Das Los der Vertriebenen, meine Damen und Herren, ist besonders hart. Die Frage ihres zukünftigen Schicksals kann nicht von Deutschland allein gelöst werden. Es handelt sich um eine Frage, die nur auf internationalem Wege ihre Lösung nähergebracht werden kann. Man muss sie aber lösen, wenn man nicht Westdeutschland für lange Zeit hinaus zu einem Herd politischer und wirtschaftlicher Unruhe werden lassen will. Und nun lassen Sie mich übergehen zu Fragen, die uns in Deutschland außerordentlich am Herzen liegen und die für unser gesamtes Volk Lebensfragen sind. Es handelt sich um die Abkommen von Jalta und Potsdam und die Oder-Neiße-Linie. Im Potsdamer Abkommen heißt es ausdrücklich, die Chefs der drei Regierungen, das sind die Vereinigten Staaten, England und Sowjetrussland. Es heißt in dem Potsdamer Abkommen ausdrücklich, die Chefs der drei Regierungen haben ihre Ansicht bekräftigt, dass die endgültige Bestimmung der polnischen Westgrenze bis zur Friedenskonferenz vertagt werden muss. Wir können daher unter keinen Umständen uns abfinden mit einer von Sowjetrussland und Polen später einseitig vorgenommenen Abtrennung dieser Gebiete. Diese Abtrennung widerspricht nicht nur dem Potsdamer Abkommen, sie widerspricht auch der Atlantikcharta vom Jahre 1941, der sich die Sowjetunion ausdrücklich angeschlossen hat. Die Bestimmungen der Atlantikcharta sind ganz eindeutig und klar. Die Generalversammlung der Vereinigten Nationen hat durch Beschluss vom 3. November 1948 die Großmächte aufgefordert, nach diesen Prinzipien baldmöglichst Friedensverträge abzuschließen. Wir werden nicht aufhören, in einem geordneten Rechtsgang unsere Ansprüche auf diese Gebiete weiter zu verfolgen. Ich weise darauf hin, dass die Austreibung der Vertriebenen in vollem Gegensatz zu den Bestimmungen des Potsdamer Abkommens vorgenommen worden ist. Es ist in diesem Potsdamer Abkommen nur die Rede von einer Umsiedlung der in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn verbliebenen deutschen Bevölkerung. Und es war vereinbart worden, dass jede stattfindende Umsiedlung auf organisierte und humane Weise vorgenommen werden sollte. Es fällt mir sehr schwer, meine Damen und Herren, wenn ich an das Schicksal der Vertriebenen denke, die zu Millionen umgekommen sind, mit der notwendigen, leidenschaftslosen Zurückhaltung zu sprechen. Ich darf aber darauf hinweisen, dass kein Geringerer als Winston Churchill bereits im August 1945 im britischen Unterhaus öffentlich und feierlich nicht nur gegen das Ausmaß der von Polen angestrebten Gebietserweiterung, sondern auch gegen die Praxis der Massenaustreibung Protest eingelegt hat. Die Massenaustreibungen nannte Churchill eine Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes. Und er deutete an, dass eine unerhört große Zahl von diesen Vertriebenen einfach verschwunden sei. Am 10. Oktober 1945 stellte der britische Außenminister Bevin fest, dass Großbritannien in keiner Weise verpflichtet sei, die Ansprüche Polens auf die Oder-Neiße-Linie zu unterstützen. Die gleiche Feststellung traf der frühere amerikanische Außenminister Burns am 6. September 1946 in seiner bekannten Rede in Stuttgart. Die Bundesregierung wird allen diesen Fragen die größte Aufmerksamkeit widmen und sich dafür einsetzen, dass auch das uns zustehende Recht geachtet wird. Sie wird das ganze Rechts- und Tatsachenmaterial in einer Denkschrift, die veröffentlicht und den alliierten Regierungen überreicht werden wird, zusammenfassen. Meine Damen und Herren, wenn ich eingangs gesagt habe, dass unsere auswärtigen Beziehungen von den Hohen Kommissaren wahrgenommen werden, so habe ich gleichzeitig doch festgestellt, dass wir zu allen uns umgebenden Staaten in engen Zusammenhängen, sei es guten, sei es weniger guten, stehen. Und ich würde daher eine Lücke lassen in dieser Regierungserklärung, wenn ich nicht einginge auf unser Verhältnis zu diesen Ländern. Lassen Sie mich zunächst Sowjetrussland nicht vergessen. Und deswegen werde ich mit Sowjetrussland beginnen. Sie sind ein neidischer Mann, Herr. Meine Damen und Herren, wir sind durchaus bereit, mit unseren östlichen Nachbarn, insbesondere mit Sowjetrussland und mit Polen, in Frieden zu leben. Wir haben den dringendsten Wunsch, dass die gegenwärtig bestehenden Spannungen zwischen Sowjetrussland und den Westalliierten ihre Lösung im Laufe der Zeit auf friedlichem Wege finden. Aber wenn ich ausspreche, dass wir den Wunsch haben, in Frieden mit Sowjetrussland zu leben, so gehen wir davon aus, dass auch Sowjetrussland und Polen uns unser Recht lassen und unsere deutschen Landsleute auch in der Ostzone und in dem ihnen unterstehenden Teile von Berlin das Leben in Freiheit führen lassen, das deutschem Herkommen, deutscher Erziehung und deutscher Überzeugung entspricht. Ich habe an einer anderen Stelle schon ausgeführt, dass das Besatzungsstatut zwar ein Fortschritt, sogar ein erheblicher Fortschritt gegenüber dem bisherigen Zustande ist. Es wird aber ganz darauf ankommen, ob es in dem Geiste gehandhabt wird, der aus dem Begleitschreiben der Außenminister von England, Frankreich und den Vereinigten Staaten vom April dieses Jahres an den Präsidenten des Parlamentarischen Rates sprach. Die Außenminister betonen, so heißt es in der Note, dass es das höchste Ziel der drei alliierten Regierungen ist, den festen Einbau des deutschen Volkes in einem demokratischen Bundesstaat in den Rahmen eines europäischen Zusammenschlusses zum beiderseitigen Besten zu ermutigen und zu fördern. Wir sind überzeugt davon, dass, wenn das Besatzungsstatut in diesem Sinne gehandhabt wird, es uns ein eigenes, starkes Leben und weitere Fortschritte ermöglichen wird. Ich bin überzeugt, dass, wenn, wie es in dem Besatzungsstatut vorgesehen ist, nach 12 Monaten und auf jeden Fall innerhalb von 18 Monaten nach Inkrafttreten des Statuts die Besatzungsmächte seine Bestimmungen im Lichte der Erfahrungen prüfen, die sie inzwischen gemacht haben, dass dann die Mächte sicher zu dem Ergebnis kommen werden, dass es möglich sein wird, die Zuständigkeit der deutschen Behörden auf dem Gebiet der Legislative, der Exekutive und der Justiz weiter auszudehnen. Und nun, meine Damen und Herren, lassen Sie mich ein Wort über unsere Stellung zum Besatzungsstatut sagen. Das Besatzungsstatut ist alles andere als ein Ideal. Es ist ein Fortschritt gegenüber dem rechtlosen Zustand, in dem wir bis zum Inkrafttreten des Besatzungsstatuts gelebt haben. Es gibt aber keinen anderen Weg für das deutsche Volk, wieder zur Freiheit und Gleichberechtigung zu kommen, als indem es dafür sorgt, dass nach dem völligen Zusammenbruch, den der Nationalsozialismus uns beschert hat, nach dem völligen Zusammenbruch wir mit den Alliierten zusammen wieder den Weg in die Höhe gehen. Der einzige Weg zur Freiheit ist der, dass wir im Einvernehmen mit der Hohen Alliierten Kommission unsere Freiheiten und unsere Zuständigkeiten Stück für Stück zu erweitern versuchen. Es besteht für uns kein Zweifel, dass wir zur westeuropäischen Welt gehören, nach unserer Herkunft und nach unserer Gesinnung. Wir wollen zu allen Ländern gute Beziehungen unterhalten, auch solche persönlicher Art, insbesondere aber zu unseren Nachbarländern, den Benelux-Staaten, Frankreich, Italien, England und den nordischen Staaten. Der deutsch-französische Gegensatz, der hunderte von Jahren die europäische Politik beherrscht hat und der zu so manchen Kriegen, Zerstörungen und Blutvergießen Anlass gegeben hat, muss endgültig aus der Welt geschafft werden. Ich hoffe, ja, ich sage, ich glaube, dass das Saargebiet nicht zu einem Hindernis auf diesem Wege werden wird. Am Saargebiet hat Frankreich, das ist ohne weiteres anzuerkennen, wirtschaftliche Interessen. Deutschland hat dort wirtschaftliche und nationale Interessen. Und schließlich haben die Saarbewohner selbst den begründeten Wunsch, dass ihre eigenen wirtschaftlichen und nationalen Interessen berücksichtigt werden. Alle diese Interessen sollen in eine Ordnung und Übereinstimmung gebracht werden, die sich im Rahmen der Europäischen Union, deren Mitglied wir möglichst bald werden, zu werden wünschen, finden lassen wird. Mit aufrichtiger Genugtuung und Freude, meine Damen und Herren, denke ich daran, dass Außenminister Bevin mir in einer persönlichen Unterredung im Sommer dieses Jahres erklärt hat, der Krieg zwischen unseren beiden Völkern ist zu Ende. Unsere beiden Völker müssen Freunde sein. Ich habe eben gesagt, wir wünschen, möglichst bald in der Europäischen Union aufgenommen zu werden. Wir werden gerne und freudig mitarbeiten an dem großen Ziel dieser Union. Ich weise darauf hin, dass wir in unserer Bonner Verfassung im Artikel 24 die Möglichkeit vorgesehen haben, Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen zu übertragen und sich zur Wahrung des Friedens im System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einzuordnen. Es heißt in diesem Artikel dann weiter, der Bund wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern. Ich glaube, dass unser Grundgesetz damit die fortschrittlichste aller Verfassungen ist. Wir sind entschlossen, alles zu tun, was in unserer Kraft steht, um den in diesem Artikel vorbezeichneten Weg zur Sicherung des Friedens in Europa und in der Welt zu gehen. Wenn ich spreche vom Frieden in der Welt und in Europa, dann, meine Damen und Herren, muss ich zurückkommen auf die Teilung Deutschlands. Die Teilung Deutschlands wird eines Tages, das ist unsere feste Überzeugung, wieder verschwinden. Ich fürchte, dass wenn sie nicht verschwindet, in Europa keine Ruhe eintreten wird. Diese Teilung Deutschlands ist herbeigeführt worden durch die Spannungen, die zwischen den Siegermächten entstanden sind. Auch diese Spannungen werden vorübergehen. Wir hoffen, dass dann die Wiedervereinigung, der Wiedervereinigung mit unseren Brüdern und Schwestern in der Ostzone und in Berlin nichts mehr im Wege steht. Die Vertreter Groß-Berlins nehmen einstweilen nur mit beratender Stimme an den Arbeiten dieses Hauses und des Bundesrates teil. Ihre Stimmen haben aber nicht weniger Gewicht, weil sie kein Stimmrecht haben. Wenn auch der eiserne Vorhang, der quer durch Deutschland geht, noch so dicht ist, er kann nichts ändern an der geistigen Verbundenheit zwischen den deutschen Menschen diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs. Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, in dieser Stunde mit besonderem Dank der Vereinigten Staaten von Nordamerika gedenken. Ich glaube nicht, dass jemals in der Geschichte ein siegreiches Land es versucht hat, dem besiegten Lande in der Weise zu helfen und zu seinem Wiederaufbau und zu seiner Erholung beizutragen, wie das die Vereinigten Staaten gegenüber Deutschland getan haben und tun. Wir glauben, meine Damen und Herren, dass eine spätere Geschichtsschreibung dieses Verhalten der Vereinigten Staaten als ein größerer Tat bezeichnen wird als seine Anstrengungen im Kriege. Ich weiß, dass unzählige Amerikaner aus echter persönlicher Teilhabe und Nächstenliebe uns Deutschen in unserer schwersten Not, als hier Hunger und Mangel herrschte, in rührender Weise geholfen haben. Das deutsche Volk wird das dem amerikanischen Volke niemals vergessen dürfen und es wird das auch nicht vergessen. Meine Damen und Herren, die kulturellen Angelegenheiten gehören nach dem Grundgesetz zu der Zuständigkeit der Länder. Aber im Namen der gesamten Bundesregierung kann ich Folgendes sagen. Unsere ganze Arbeit wird getragen sein von dem Geist christlich-abendländischer Kultur und von der Achtung vor Recht und vor der Würde des Menschen. Wir hoffen, das ist unser Ziel, dass es uns mit Gottes Hilfe gelingen wird, das deutsche Volk aufwärts zu führen und beizutragen zum Frieden in Europa und in der Welt.